Willkommen zu unserem Podcast. Geil. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Warum bist du so freudig erregt?
Weil
nur, also nicht nur, weil ich hier bin.
Ja, so ein bisschen schon. Aber wir haben die 14. Folge und wurden gestern nominiert und du hast es mir geschickt.
Verrückt, ne?
Total verrückt. Bei Rock City, bei Krach und Getöse. Keimzelle.
Keimzelle des Podcasts.
Keimzelle des Podcasts. Nominiert, ich glaube, Sachen, die aus der Corona-Situation entstanden sind, die was mit Musik zu tun hatten und irgendwie Menschen erreichen.
Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich hab's eingeschaltet und dann hieß es auf einmal so, Astra Colada ist, wa? Haben die sich versprochen? Nee, hatten sie nicht. Dann stand es auch schwarz auf weiß da.
Und dann hast du es mir geschickt, dann habe ich es gesehen, genau. Habe ich selber nicht geglaubt, habe eingeschaltet, habe gesehen, wir sind da wirklich,
ja.
Aber haben nicht gewonnen.
Nee, natürlich nicht. Es haben die Hood-Kinder gewonnen.
Die Hood-Kinder, ja. Die machen ja auch wirklich guten Scheiß.
Die machen richtig guten Scheiß.
Unterm Strich. Ja. Habe ich mir dann nochmal angeguckt.
Doch, das ist cool, was die machen.
Die machen so Hip-Hop für Kids. Und auch mit politischer Meinung.
Aber halt weg von diesem ganzen männlichkeitshomophoben Müll, den es sonst im Hip-Hop gibt.
Und dafür haben sie
öfters.
Ja, dafür haben wir auf jeden Fall einen Preis bekommen. Wir haben halt auf jeden Fall keinen Preis bekommen, aber wir wurden nominiert.
Ja, und keiner weiß von wem.
Also von mir aus nicht.
Nee, wer hört das denn da?
Ich weiß es nicht. Vielleicht, wie heißt die Erschafferin von Krach und Getöse?
Ulrike Meinhof? Nee, das war die von der RAF, ne?
Genau, die war es ungefähr. Naja, das hat mich auf jeden Fall, hat mir eine gute Laune beschert und ich bin hierher gefahren. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich gut. Die Sonne hat geschienen, jetzt regnet es leider in Strömen. Überall der Geruch von scharfen Baguettes, wenn man an den Parks vorbeifährt.
Ja, das stimmt.
Oh, ich liebe den Sommer und den Geruch von scharfen Baguettes im Park. Und wir haben heute einen Gast, weil du hast jetzt nichts Besonderes auf dem Zettel gehabt.
Nö.
Ist auch nichts Besonderes passiert.
Ja, und weil wir gerade draußen standen und alle geraucht haben und es so geregnet hat, haben wir halt so einen Typen gesehen auf der Straße und haben gesagt, ey, wer bist du denn? Und der hat gesagt, ey, ich bin der. Und der war so, geil, komm doch mal rein.
Ja,
haben wir jetzt einfach von der Straße direkt runter, ab in den Backstage.
Gegenüber vom Kiosk saß er, ne? Und dann hat es geregnet und dann, na, was machst du hier? Ja, ich will mir auch ein Bier. Und dann haben wir den einfach mitgenommen.
Oh, und wer ist es?
Weiß ich nicht. Der sieht noch so jung aus.
Mega.
Also, ich glaube, wir hatten noch niemals so einen jungen Gast.
Nee, hatten wir auch nicht.
Aber ich weiß gar nicht, wie alt er eigentlich ist.
Oh, das habe ich auch.
Weil das letzte Mal, dass ein Typ hier an der Astra-Stube gewesen ist und prädestiniert gewesen ist, um ihn reinzubitten, hat er sich selber reingebeten und hat so eine Tüte in der Hand gehabt und hat gefragt, Jungs, wollt ihr Steaks kaufen?
Und da war ich aber nicht hier.
Nee, da war ich ganz alleine mit Hauke und Nils da.
Okay.
Und dann hat er die Tür aufgemacht. Und wir haben halt keine Steaks gekauft. Aber ich fand es so obskur, dass er halt uns einfach Steaks verkaufen wollte. Die sind ganz frisch. Die sind ganz frisch vom Schlachter. Jungs, wollt ihr Steaks kaufen? Das ist gutes Fleisch. Wahnsinn.
Willkommen unter der Sternbrücke.
Genau. Und da haben wir ihn halt nicht reingebeten. Wir haben keinen Steaks geholt und haben ein schlechtes Gewissen gehabt sozusagen, weil man soll halt Leute von der Straße halt auch in seinen Club lassen. Und dann haben wir diesen Menschen halt rangeholt. Diesen jungen, gut aussehenden. Ah. Er hat schon vorher gesagt, dass er Podcaster ist.
Ja.
Er wird uns in Grund und Boden reden.
Komplett.
Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Hinak
Köhn. Köhn. Oh, das habt ihr aber sehr, sehr schön gesagt. Schön, ihr wart auch nominiert. Wir haben auch nicht gewonnen.
Stimmt, ihr wart auch nominiert.
Ja, genau. Also soll ich mich einmal kurz vorstellen?
Ja, bitte.
Ja, ich bin Hinak, ich bin 26. Ihr hattet Fenja Möller als Gast von Molotow. Die ist 25. Ich bin auf jeden Fall nicht der jüngste Gast hier.
Guck mal.
Genau,
ja, bei Fenja ist es halt so die Altersgeilheit, wollte ich schon gerade sagen.
Vorsicht.
Nein, das ist... Okay. Gut, wir hatten noch niemals so einen jungen, männlichen Gast.
Genau, so wird ein Schuh draus. Genau, ich bin Podcaster, ich habe einen Podcast, der heißt Normale Möwe, ich bin Veranstaltungskaufmann, ausgelernt und habe den Job auch relativ schnell wieder an den Nagel gehangen, weil ich in erster Linie als Stand-Up-Comedian mittlerweile mein Brötchen verdiene.
Als Stand-Up-Comedian?
Yes, sir.
Ich hatte noch niemals einen Stand-Up-Comedian am Mikrofon.
Wirklich nicht?
Nee.
Warum nicht? Die Leute haben meistens viel zu erzählen, davon ist ganz viel für die Tonne, aber dafür sind immer so 2, 3 Gags drin, die man drin lassen kann, erfahrungsgemäß.
Wie kommt man dazu, Stand-Up-Comedian zu werden?
Also ich habe...
Und, warte mal, ja? Bürokaufmann oder...
Veranstaltungskaufmann.
Veranstaltungskaufmann, Entschuldigung, Bürokaufmann. Ist ja im Prinzip fast das Gleiche.
Naja, sagen wir so, ich mache denselben Rotz wie ihr. Ich versuche irgendwie coole Kultur zu erschaffen und niemand will sie sehen. Also dementsprechend...
Genau das. Ihr merkt gerade, wir müssen ein bisschen lauter reden, weil wir sind wieder im Backstage und die ganze Zeit fahren die ICEs über uns
herüber. Aber das hat beim letzten auch hervorragend funktioniert.
Finde ich auch. Wie kommt man so als junger Dude, Stand-Up-Comedian zu werden?
Ich habe mit Poetry Slam angefangen. Also ich hole mal ein bisschen
Damals, ne? Weißt du, 2000, als Podcaster noch Poetry Slammer gewesen sind.
Ja, exakt. Ja, als Felix Lobrecht auch noch auf kleinen Bühnen stand und Fünfer extra bekommen hat. Nee, ich habe 2012 mit Poetry Slam angefangen und das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich da mich halt so ein bisschen reingehangen, habe mein Studium deswegen beendet, eine Veranstaltungskaufmannslehre angefangen. Und dann kam ein Kollege von mir, der auch mit Slam damals angefangen hat, Moritz Neumeier, zu mir und hatte mich gefragt, ob ich das nicht auch mal ausprobieren möchte. Und ich meinte, auf gar keinen Fall, ich kann das nicht. Und dann war ich bei einer Show von ihm und er meinte, so, und jetzt kommt hier der König und macht ein bisschen Stand-up. Und dann habe ich das gemacht, bin ganz doll, also lachend in die Kreissäge gerannt. Also wirklich, 10 Minuten, niemand hat gelacht. Es ist so, als würde man jetzt beim Stream auftreten, mit Stand-Up-Comedy.
Danke.
Und dann habe ich gedacht, oh, das war ja scheiße, aber das möchtest du gerne können. Und dann habe ich das, habe ich damit angefangen, bin oft auf die Schnauze gefallen, hatte aber auch sehr, sehr viele schöne Auftritte, war jetzt gerade beim NDR Comedy Contest, am Dienstag auch gerade erst. Das war interessant.
Warum?
Ja,
interessant.
Sagen wir so, weißt du,
wir wollen ja, das Ding ist halt, man will ja auch nicht schlecht über andere Leute reden.
Genau,
weil,
also,
weißt du, das ist ja das Problem, weil das schaffen wir manchmal nämlich nicht, Sachen zu sagen, die andere Leute nicht uns übel nehmen und an uns ankreiden können.
Aber dafür haben wir jetzt ja...
Hinner Köhn, der jetzt heute mal über den Contest redet, wie kein anderer.
Weißt du, ich schätze alle meine KollegInnen sehr und finde das großartig, was die machen, aber bei vielen Sachen ist es halt einfach nicht mein Humor. Mhm. So, und ich verstehe, warum Leute das witzig finden, das heißt ja nicht unbedingt, dass ich das witzig finden muss. Das war auf jeden Fall mal wieder eine Erfahrung, sich ein bisschen mal wieder, weißt du, ich bin ja auch jetzt seit März nicht mehr aufgetreten und es war mal wieder schön, Kollegen zu treffen und sie zu denken, hätte auch noch mal ein halbes Jahr länger gehen können. Nein, aber weißt du, mein Humor ist auch, glaube ich, relativ speziell und sehr, sehr,
dark.
Sehr, sehr düster.
Dazu kann ich dir was sagen, wenn ich das sagen darf. Ja. Wir haben dich gesehen vor Moritz im Politbüro. Dieses Jahr, wann war das denn? Das war letztes Jahr. Und ich muss sagen, ich fand dich witzig.
Aber meine Freundin hat nicht gelacht.
Genau. Ja. Meine Freundin saß neben mir und hat
deine Freundin so, ist auch nicht meine Zielgruppe.
Und guckt halt so und guckt mich an und meint so, ja, aber witzig war das jetzt nicht. Ich so, naja, gelacht habe ich jetzt auch nicht, aber innerlich, also ich fand, das war schon witzig.
Oh, willst du noch ein bisschen Salz in die Wunde? Ist ja herrlich. Ich kann auch wieder gehen.
Ich fand das mega.
Mehrere Themen vorbereitet.
Ja, aber der Regen ist ja noch da.
Und hier gibt's Bier. Ja, also dementsprechend.
Aber ich fand halt, die Reaktionen des Publikums waren halt krass. Also es gab wenig Reaktionen. Das fand ich halt so krass.
Ja.
Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, so alter Scheiße, wenn du da oben stehst und du rollst dein Programm runter und du machst das mit Herzblut und das hat man dir angesehen, dass du es wirklich mit Bock gemacht hast und dann sitzen da Leute, die halt hart keinen Bock haben.
Also, aber ganz kurz, das war im Politbüro bei seiner Soloshow, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Da war ich auch schon 5 Tage mit ihm unterwegs.
Ja, genau, das hat er auch erzählt, genau.
Ja. Und da war auch so, ja, Hinak, was machst du denn heute? Ja, weiß ich nicht, ich habe auf nichts Bock, ich glaube, ich improvisiere einfach. Und improvisieren ist als Stand-Up-Comedian auf jeden Fall eine Sache, kannst du machen, solltest du aber können.
Ja.
Und ich kann das nicht so gut. Das ist auch geil, also einmal kurz zum Gewerbe des Stand-Up-Comedians. Ich mache ja viel so, so Support-Acts eher noch aktuell. Also ich hatte meine Premiere hatte ich am 12. März 2020 und am nächsten Tag war Lockdown. Also hey,
oh,
aber man ist halt dann da irgendwie unterwegs und dann macht man das eine Set und es funktioniert mega. Zum Beispiel in Düsseldorf habe ich darüber geredet, wie ich Menschen schächte.
Mhm.
Und die Leute.
Hast du zufällig gerade da den Goldenen Handschuh gehört?
Nee, tatsächlich, das Goldenen Handschuh höre ich 2-mal im Jahr. Das ist gut zum Einschlafen.
Immer einmal zu Weihnachten und einmal zum Geburtstag.
Mit Mutti. Nee, aber habe ich das also. Und in Düsseldorf lagen die Leute auf dem Boden, die haben sich weggeschmissen, fand das mega geil. Ich habe Standing Ovations bekommen, als ich von der Bühne ging.
Fürs Schächten.
Und am nächsten Tag, Köln, da, also das, ich hätte genauso gut in einem Raum alleine mir diese Witze erzählen können. Also es war wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Geil, Düsseldorf, Köln. Und dann hast du noch gesagt, also gestern in Düsseldorf, ne, da haben die Leute...
Ey, aber ganz ehrlich, das ist auch so Stand-Up-Comedy-mäßig, das ist ein geschenkter Gag, weil jede Stadt hat irgendeine verfeindete Stadt.
Ja, natürlich,
so,
klar.
Ja, ich war gestern in Düsseldorf, ich fand das gar nicht mehr so, ja, Düsseldorf, das sind ja alles Arschkrampen sind da. So, und in Köln, weißt du, du kannst auch zuerst in Köln auftreten und dann in Düsseldorf und du sagst genau dasselbe und die in Düsseldorf sagen, ja, ja, die Kölner sind alle Arschkrampen. Das ist genau wie mit Bremen-Hamburg, Berlin-Hamburg, München-Hamburg. Hamburg finden irgendwie große Teile der Bevölkerung nicht so geil.
Ja, das ist das wirklich wahr? Ja. Ich dachte, ich fühle mich als ein Hamburger doch eigentlich...
Ja, du als Hamburger in deiner Bubble, na klar.
Nein, aber es ist wirklich so, dass die Leute Hamburger prinzipiell scheiße finden?
Ja. Ich habe aber oft auch so von Bands, so aus dem privaten Kontext, so wenn ich mit dem befreundet war, gehört, dass das Hamburger Publikum sich immer sehr, sehr bitten lässt.
Total.
Unser Publikum kommt so mehr vom Land, die lassen sich überhaupt nicht bitten.
Ja, euer Publikum, das normale Hamburger Publikum.
Ja, da endlich mal wieder Dance of the Deal. Ja.
Dance of the Deal.
Die Hamburger brauchen halt ein bisschen, um aus dem Quark zu kommen, auf jeden Fall, definitiv. Also nicht bei allen Geschichten, aber halt schon sehr häufig.
Ja, ich finde bloß aber, das ist bei den Berlinern aber genauso. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Vorurteil für Hamburger ist. Weil wenn man in Berlin auftritt, ist es auch, also die haben einfach Hamburg, Berlin, die haben ein Überangebot an Kultur. Mhm. So, natürlich sind die so, ja, jetzt zeig doch mal, warum du jetzt besser bist als das, was ich gestern und vorgestern
gesehen habe. Ja, habe ich schon gesehen.
In ja. Besser.
Ist nicht. Oh ja, jetzt hat er einfach das Mikrofon angerempelt.
Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Ja, es ist wirklich so. Habe ich schon mal gesehen. Da kannst du machen, was du willst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich als Band unterwegs bin, bin ich am liebsten auch mit im Osten unterwegs.
Ja, weil die haben nix.
Es ist ja so.
Es ist aber so, die freuen sich über alles. Abseits, also Leipzig, okay, Leipzig hat viel Kulturangebote, das ist schon auch eher, und die sind auch sehr in ihrer eigenen kleinen linken Filter-Bubble drin, die ich sehr, sehr gut heiße, die mit meinem Humor gar nichts anfangen können, was aber auch vollkommen okay ist. Aber so Magdeburg oder Mega. Halle, ja. da kannst du auf die Bühne kommen und die Leute liegen dir schon zu Füßen und du hast noch nicht mal was gesagt.
Es ist so.
Ich kann mich an einen Auftritt erinnern, in Salzwedel, da sind wir halt... Kennt ihr Salzwedel?
Ja. Nee, aber es klingt irgendwie nach einer Stadt, wo Korn herkommt.
das ist gar keine, es ist eher wie ein Dorf. Also es ist schon, glaube ich, Stadt, aber es ist trotzdem gefühlt dann wie ein Dorf. Und es gibt dann halt auf jeden Fall eine Tankstelle und es gibt so ein großes Schützenhaus. Aber dieses Schützenhaus, du weißt, dass in diesem Schützenhaus schon 1920 die Schützen da gestanden haben.
Ja, und da haben die noch auf was anderes geschossen, ne?
Genau.
Ja.
Und da sind wir halt angekommen. Und dann haben sie halt ein riesengroßes Programm aufgefahren an Technik und dann dachte ich so, Alter, Schützenhaus und wo wir längst gefahren sind, da sind überhaupt keine Leute. Nachher waren da bums 700 Leute da.
Ja,
ja, ja, klar. Auch alle vor der Bühne und als unbekannte Band denkst du, was ist denn hier los? Warum gehen die denn so ab?
Weil hier sonst nichts ist.
Ja,
das ist so. Also, das ist ja auch immer, der Genpool wird da ja auch immer kleiner. Ich komme ja auch aus so einem Kaff aus Schleswig-Holstein ursprünglich und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich ein Mädchen in der Großraumdisco gut fand und mit da rumkuschen wollte, war die Wahrscheinlichkeit, dass meine Cousine ist, so um die 90%. Also
Klingt
traurig, aber deswegen habe ich auch diese große Nase und die schiefen Zähne, weißt du?
Aber siehst du mal.
Das ist meine Mutterschwester.
Wie bei uns auf dem Dorf früher.
Wie bei uns auf dem Dorf.
Ich komme auch vom Dorf, genau so ist es.
Auch wenn ich jetzt in Facebook reingucke und denke mal so, ach, mit dem hast du Fußball gespielt, das ist seine Cousine, das ist seine Schwester. Und das ist wahrscheinlich seine Großmutter.
Wo kommt ihr ursprünglich her, wenn ich mal fragen darf?
Ich komme aus dem Emsland, Emsbüren, Nähe Lingen, also zwischen Münster und Emden, kann man das, glaube ich, ganz gut sagen.
Ach, schön.
Das war auch schön da, war halt nur Bauernscheiße.
Ja, und bei dir?
Ja, ich bin Bauer gewesen.
Stimmt.
Also mein Vater hat einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, den haben wir in Breitenwisch gehabt. Breitenwisch ist aber kein richtiges Dorf, sondern es ist nur so ein Anhängsel. Das ist wie so ein Furunkel von einem anderen Dorf, weil es sich nicht selber leisten kann, ein Dorf zu sein.
Eingemeindet, so ein Ortsteil.
Also... Wir kommen aus dem schönen Dörfchen Himmelpforten.
Oh, das hört sich schön an.
Ja, da schicken auch ganz viele Kinder halt immer ihre Christkindsbriefe hin und.
Ach nein.
Ja,
Wenn du
halt in der Grundschule deine Wunschzettel und sowas schreibst, ich möchte gerne neue PlayStation 4 haben, dann geht ihr
ab nach Himmelpforten.
Ab geht es nach Himmelpforten und da sitzt dann irgendjemand im Postamt und druckt dann halt einen PDF und sieht halt, aha, gut, das ist jetzt Kind A wünscht sich jetzt eine PlayStation mit GTA 3. Ja, wie warst du denn zu Hause? Warst du wahrscheinlich nicht so nett und so. Vielleicht solltest du mit deinen 10 Jahren noch nicht GTA 3 spielen. 3, wir sind ja schon bei 5. Ist egal, aber da komme ich auf jeden Fall her. Und Breitenwisch ist sozusagen der Verunkel am Arsch, der niemals sein eigenes
Ich komme ja richtig aus dem Sack der Heide, ne? Mhm. Das ist ja richtig krass.
Ja, deshalb machen wir auf Club.
Ja, genau. weil damals im Haus der Jugend, ne, da hat man zweimal eine Ska-Band veranstaltet und da dachte ich, oh, genau das möchte ich unbedingt später machen, um noch weniger Geld zu kriegen.
Haus der Jugend, Alter, Bullshit, Mann. Alter, ich saß da auf dem Deich und hab mir die Oster angesehen.
Na komm, ihr habt doch die. Anders, gut, das war später.
Das war später. Stade, Buxtehude. Das war ja schon meine Highlife-Zeiten, wo meine Eltern dann irgendwie gehofft haben, dass ich aus dem ganzen Veranstaltungsmist rausgekommen bin, weil Eltern halt immer denken, unser Sohn ist arbeitslos. Egal, ob du sagst, hey, ich mache jetzt hier Veranstaltungen, ich bin Booker, ja. Hier kommen halt Bands an, hier spielen Tomte, hier spielen Escapado.
Ja.
Du bist arbeitslos, du feierst die ganze Zeit.
Das ist aber, ich weiß noch, wie ich meinen Vater damals angerufen hatte und meinte, ja, ich mache jetzt auch noch mal eine sicherheitshalber noch mal eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und ich habe so, am Telefon war es kurz ruhig und dann war so, ja, ja. Und als ich ihn dann Ende letzten Jahres angerufen habe und meinte, ja, ich habe das jetzt ja ausgelernt und so und habe jetzt auch da drin gearbeitet, aber ich will es nochmal probieren mit der Selbstständigkeit. Ich mache mich wieder selbstständig. Da war es einfach nur sehr lange ruhig am Telefon. Also kam sehr wenig zurück.
Als was denn?
Ja. Ja, nee.
Was willst du denn alleine machen?
Ja, Papa, ich erzähle auch so Witze und da gibt's auch so 30 Leute, die das richtig gut finden. Ich mach jetzt auch eine Band.
Es ist nichts anderes als die Astra-Stube. Daniel, was machst du deine Astra-Stube? Ja, wir haben hier heute so Band spielen, da kommen mal 10 Leute und ne, und die finden das dann halt gut. Ja, also verdienst du kein Geld. Weißt du, das ist halt genau das, im Endeffekt ist es genau das Gleiche.
Du bist jetzt 40 Jahre, Junge. Du musst aber schon langsam mal überlegen, mal was Richtiges zu machen. Wie willst du denn so deine Frau ernähren?
Die ernährt mich.
Genau, das habe ich nämlich auch immer in der Beziehung. Guck ich.
Alter, sag jetzt nichts Falsches. Überleg dir gut deinen nächsten Schritt.
Okay, time out. Wir sehen uns gleich
wieder.
Wie
ist der Charakter der Person und beflügelt er mich,
ja,
nicht in meinem dunklen Künstlerloch, in das man ja auch als Stand-Up-Comedian manchmal sitzt, in diesem tiefen, dunklen Künstlerloch. Man muss ja die ganze Zeit witzig sein. Es gibt, glaube ich, keine größere Königsdisziplin, als Menschen zum Lachen zu bringen.
Das unterschreibe ich.
Ja, das stimmt.
Ich habe mal Schauspieler gelernt.
Wirklich?
Ja. Hier, direkt an der Oelkersallee, in der Schule für Schauspiel. Ist aber 2011 her.
2011 ist das her?
2011 ist das her. Hab ich gelernt.
9 Jahre, warte mal, da
hab ich auch
2 Jahre vor meinem Abitur.
Habe ich Auszeichnungen bekommen, habe ich ein Jahr gespielt, habe gesagt, das ist scheiße.
Ja, wenn man einmal in so einem Theaterknebelvertrag drin ist, ne? So, und wirst du übernommen? Nein, niemand wird übernommen, das ist für ein Jahr. Ah, okay. Good to know.
Kannst du Rechnungen schreiben?
Ja, genau. Nee, noch besser ist so ganz klassisch dieses Handwerksding, so, oh, da wird teuer. Brauchen Sie eine Quittung?
Ey, Jungs, was verdient ihr da oben im Licht? Ja, wir kriegen halt 130 pro Show. Ey, Jungs, was verdient ihr denn da so am Ton? Ja, weiß nicht, so 150 pro Show. Erna, was verdienst du da im Kartenverkauf? Jo, ich habe einen Festvertrag, ne? Ich krieg so gerne mit 2-4 raus. Und warum spiele ich hier jede Show für 50 Euro?
Du, das frage ich mich seit Jahren. Aber hey, man macht das ja auch, weißt du, man macht das ja auch immer für das Lächeln im Gesicht von dem einen Kind in der ersten Reihe, das überhaupt nicht versteht, dass du gerade über Menschenschächten geredet hast.
Aber du hast angefangen als, also nicht als, ja doch als Poetry, sagt man doch, glaube
ich. Ja.
Ich finde ja, also hast du da, du hast jetzt nicht so einen Engelmann-Müll gemacht, oder?
Also sagen wir so, ich habe sowas nicht geschrieben, aber es ist relativ einfach, so, also ich will jetzt, wie gesagt, nicht schlechter Kollegin, genau. Ne? Aber das sind die Straßen meiner Stadt und der Bassbeat meiner Kopfhörer gibt mir den Rhythmus meines Herzens vor. So, das kannst du, also okay. Weiß nicht, wenn man einmal das verstanden hat, wie sowas geschrieben wird, easy going.
Okay.
Ich habe lustige Kurzgeschichten geschrieben.
Okay.
Und scheiße, so schreibe ich Songs.
Ja, also ich mache so eine Mischung aus so einem sehr pathetischen Ketka, aber auch Egotronic gemischt.
Das ist voll richtig. Er kennt euch gar nicht und er hat euch gerade beschrieben. Wie gut ist das denn bitte?
Ja, scheiße.
Also wenn ihr mal einen Texter braucht, sagt Bescheid. Ja, ne?
Find ich gut.
Ich nehme 5 Euro pro Stück. Auch Corona ist bei mir auch gerade dran. Ne? Ich muss ja auch gucken, wie ich meinen Döner bezahlen kann.
Geil.
Nee, das lasse ich jetzt mir nicht anbieten. Ich finde, ich schreibe auf einer sehr hohen Niveaustraße. Du hast gerade gesagt, du hast eine Kurzgeschichte geschrieben.
Ich habe, ja, also was ist eine? Ich habe
eine Kurzgeschichte. unser Gast hat eine Kurzgeschichte geschrieben.
Oh mein fucking Gott. Jetzt mach ich aber ein Fass auf. Nein, ich habe halt, beim Slam hat man ja immer so 5 bis 6 Minuten Zeit auf der Bühne und dann habe ich halt in der Zeit irgendwie versucht, lustige Kurzgeschichten zu schreiben. Das hat mal gut funktioniert und mal sehr, sehr schlecht. War aber auch immer auch eher härterer Humor. Das hat in Norddeutschland auf dem Dorf gut geklappt und, quelle Surprise, in Bayern.
Okay.
In komplett Mitte Deutschland haben die Leute mich gehasst. Die fanden das gar nicht gut. Aber in Bayern, ich habe zum Beispiel einen Text darüber, wie scheiße ich München finde. Mhm. Und dass das kein Dialekt ist, sondern eine Diagnose. Und dass dass ich so einen Münchner Dialekt gar nicht nachmachen kann, weil meine Eltern keine Geschwister sind. Und, so. Genau, und ich habe diesen Text gemacht bei einem Slam in München.
Ja.
Im Finale gegen einen anderen Kollegen von mir, der ein Liebesgedicht an München geschrieben hat. Oh. Und ich habe gewonnen.
Ernsthaft?
So, ja, ich habe gewonnen. Okay, und da hat man halt einfach gemerkt, so die Münchner, die unterschätzt man. Die hassen sich selbst schon genug. Also, oder sie haben auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, selbstironisches Bild.
Aber kannst du verstehen, dass Leute Poetry Slam an sich zu hippiesk finden?
Ja, also das, also sagen wir so, es gibt ja einen Grund, warum ich mit Slam mittlerweile, naja, nicht aufgehört habe. Ich mache das immer auch nochmal gerne, aber Stand-Up-Comedy gibt mir halt viel mehr Möglichkeiten, weil ich habe kein festes Zeitfenster. Ja. Ich kann auch eine, zum Beispiel beim Slam ist es ja jetzt so, wenn ich eine lustige Kurzgeschichte erzählen möchte, die geht 6 Minuten, dann muss in diesen 6 Minuten so viele Gags wie möglich drin sein.
Ja, ja, klar.
Bei Stand-Up-Comedy kann ich eine Geschichte erzählen über 20 Minuten, Hauptsache die Leute bleiben dabei und die Gags sind gut gesetzt. Ja, und so ist halt einfach so ein Pointengeballer. Mhm. Und das macht halt auf Dauer einfach, hat es mir auf jeden Fall irgendwann keinen Spaß mehr so
gebracht. Kann ich verstehen.
Und ich verstehe, warum Leute Slam kacke finden, aber man darf auch nicht vergessen, Slam ist eine offene Bühne, wo jede Person das machen kann, was sie möchte. Es kann natürlich todtraurige Lyrik sein, kann aber auch sehr, sehr lustig sein. Und es ist, ich sehe es auch eher als eine Art Sprungbrett, um herauszufinden, was man eigentlich auf der Bühne oder mit Literatur machen möchte. Mhm. Also man kann ganz, ganz easy in Stand-Up-Comedy reinrutschen. Man kann aber auch, es gibt zum Beispiel Ingeborg-Bachmann-Preis, ist ja einer der renommiertesten Literaturpreise Deutschlands und oder des deutschsprachigen Raums. Und den hat eine Slammerin gewonnen vor ein paar Jahren.
Krass.
Und es ist eher ein Sprungbrett, um so ein bisschen sich auszuprobieren und zu gucken, wo will ich hin? Ja, genau. Ja. Wo will ich hin? Wo kann ich hin? Und was kann ich überhaupt machen?
Ist Poetry Slam vorbei? Ist das, also jetzt, aber es, das ist halt so wie mit Indie. So irgendwann gab es halt mal Blockparty, irgendwann gab es Franz Ferdinand.
Sagen wir mal nicht Indie, sagen wir Britpop.
Danke.
Danke. Gut, irgendwann gab es ja auch mal Britpop und es gibt halt Bands aus dem Britpop, die halt immer noch groß sind, die halt immer noch Stadien füllen.
Ja.
Aber trotzdem würde ich jetzt nicht mehr in der Britpop, also ich würde jetzt nicht mehr Britpop machen, weil ich das Gefühl habe, Britpop ist irgendwie vorbei.
Ja, genau, die Bands, die sich damals da irgendwie ihr Rang und Namen verdient haben, die hört man immer noch, aber da jetzt nochmal reinzukommen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Das ist so, ja, also immer wenn irgendwie, weißt du, wenn du 90er Jahre Rap machst und gerade ist Trap angesagt, dann wird's auch irgendwie ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Und Slam ist nicht vorbei. Aber Slam hatte
Slam
halt
hat
so,
nur eine Pause.
Ja, nee, also Slam hat auf jeden Fall seinen Peak erreicht mit der Julia Engelmann Sache, weil man kann von den Sachen von Julia Engelmann halten, was man möchte. Sie hat aber der gesamten Szene einen unglaublichen Push gegeben.
Absolut.
Also plötzlich waren die Shows alle ausverkauft. Ja. Es ist nicht vorbei, aber es das Prinzip von Slam und das, was Slam auch eigentlich ist, ist eine Reproduktion von dem, was es schon mal gab. Mhm. Die Leute, die schon bekannt sind, werden darüber nicht bekannter. So Patrick Salm kennt man oder Marc-Uwe Kling hat ja auch damals angefangen mit Slam. Leute können das immer noch als Sprungbrett nutzen, aber über diesen Peak werden wir nicht hinauskommen. Und ich glaube, Slam ist eher jetzt auch wieder ein bisschen runtergefahren. Also so in Hamburg haben wir ja hier mit Kampf der Künste die größten Anbieter eigentlich, so Elbphilharmonie ausverkauft und so ein Kram.
War noch bei uns im Stadtpark.
Ja. Das war, würde in Hamburg auch, was heißt das würde? Das wird in Hamburg auch so weitergehen. Aber ich glaube, so kleine Dorfgeschichten oder Kleinstadt-Slams, die werden auf Dauer nicht mehr ausverkauft sein und eher darunter leiden. Ja. Aber so in Hauptstädten, so Berlin, die haben ja auch alle mittlerweile Sponsoring von Talamodieu oder sowas. Das läuft.
Saufen.
So, ich würde jetzt eine Pause einläuten.
Voll gut.
Mit einer Frage, und zwar von Fiete. Unserem Fiete.
Unserem Fiete.
An Hinnerk, aber für euch da draußen, Fiete ist ein junger, spontan, gut aufgelegter, gut aussehender, gut aussehendes Kleinkind, das halt immer sehr intelligente Fragen stellt, die ich halt nie beantworten kann. Er schickt sie eigentlich an mich über seine Mutter, aber ich nehme mal immer den Gast, der das beantwortet.
Fiete fragt! Hauke, wieso findet man viele Geräusche nervig?
Die Antwort darauf ist ganz einfach. Viele Geräusche findet man nervig, weil man selbst gar nicht dieses Geräusch so gerne mag. Andere finden das Geräusch aber wiederum gut. Das ist wie bei Musik. Manche Leute mögen Musik, die der eine macht, und manche mögen die Musik, die der andere macht. Aber man findet nicht unbedingt ganz oft Leute, die unbedingt dieselbe Musik immer mögen. Und so ist es auch bei Geräuschen. Ich zum Beispiel hasse es, wenn eine Gabel über den Teller kratzt. Aber meine Freundin zum Beispiel hat damit kein Problem. Und so ist es mit Geräuschen. Ist mal so und mal so.
Fiete kriegt so gut die Fragen beantwortet bei uns, ne?
Auf jeden Fall, das könnte ich hier niemals zwischen fand ich auch sehr gut und kindgerecht beantwortet. Vielleicht, ja. Ich habe gerade noch so ein bisschen Angst gehabt, dass es ein bisschen düster und dann wieder ins Schächten hineingeht.
Nein. Ich habe einen kleinen Cousin. Ich weiß, wie ich mit dem reden muss. Der ist jetzt 18, also ich glaube mittlerweile kann ich. Ich sag immer noch, Mensch Henry, na, was hast du denn da an der Lippe? Nee, aber erstmal Fiete, ziemlich geiler Name.
Mega.
Sagt Hinak, also kommen wir aus derselben Richtung. Vielleicht schreibe ich auch mal ein Kinderbuch über Schächten. Wer weiß das schon?
Schächten mit Kindern und Rostukowski. Also, mein Lieblingswunsch jetzt für den Moment wäre, ich wünsche mir von Solarblood Playout.
Ich wünsche mir von Snap, Rhythm is a Dancer.
Boah!
Habe ich heute im Radio gehört, kein Scheiß. Ich habe alle beide Fenster aufgemacht, die Anlage auf volle Pulle. Ich habe es so gefeiert. Das ist so ein verfickt guter Song. Wirklich, also Rhythm is a Dancer geht echt nix rüber, kann mir keiner erzählen.
Okay, gut.
Ja, wäre ich jetzt eher so bei Mr. Vane gewesen.
Ah, aber. Nee.
Du bist 26, du verstehst das nicht.
Soll ich auch noch einen droppen?
Ja, drop einen rein.
Ja, dann bitte von Black Keys Low High.
Oh.
Und dann hören wir uns nach einer kleinen Pause wieder, wenn es heißt, über uns die Züge, unter uns
das Wasser.
Ja, der Suff.
Die Werbepause ist vorbei, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da. Vor Ihnen sitzt Daniel Hüttmann, Mensch der Astra-Schuppe. Auf der anderen Seite sitzt Hauke Horreis, Mensch der Hebebühne. Und wir haben uns einen kleinen, findigen Gast eingeladen. Und zwar ist heute Gast Hinak Köhn.
Klein und findig.
Klein und findig, finde ich gut.
Ein frecher Junge.
So wuselig. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen. Weil wir beim letzten Mal auch hier in dem Backstage der Astra-Stube unseren Podcast aufgenommen haben über Tom. Aber wir haben gar nicht, ist mir nämlich aufgefallen, ja, war nicht über den Leuten gesagt, wer Tom eigentlich ist. Und gerade als ich klein und findig gesagt habe, ist mir wieder eingefallen, dass Daniel jedes Mal, wenn er hier den Backstage öffnet, einmal macht, um Tom zu verscheuchen. Kannst du dir vorstellen, was Tom ist?
Der Hausgeist.
Jein.
Eine Ratte?
Ja.
Also das Ding ist ja hier, also wenn du rübergehst in den Wagenbau, die haben noch ein größeres Problem. Also es ist halt echt krass so. Und wir haben tatsächlich nur eine.
Aber die ist riesig.
Naja, wir haben sie jetzt auch gesehen. Also es ist halt eine normale Ratte. Also die ist halt lang, weil es halt eine scheiß Ratte ist. Aber ja, es ist halt eine normale Ratte.
Unsere erste Begegnung war wie, als wenn es eine Katze wäre.
Aber man muss sagen, Hauke war hier fast 3 Wochen drin und hat sie auch erst nach 3 Wochen zum ersten Mal gesehen.
Als alles aufgeräumt gewesen ist und das Bier auf dem Tisch gestanden hat, da lief sie halt einfach. Stand ganz kurz, guckte mich an mit großen Augen. War, glaube ich, kurz ein bisschen sauer, weil der ganze Müll hier weg ist. Und ist dann weggelaufen. Und es war so dieses Moment, okay, was passiert hier? Sie ist weg. Aber ich habe nicht keine Angst vor Ratten. Das hatten wir nämlich in der Hebebühne auch. Wir hatten auch ein Rattenproblem. Mhm. Und Max, der Pächter der Hebebühne und Mitchef, der hat zum Beispiel Rattenphobie.
Unschön.
Ja, manchmal ist es nämlich so, dass wir oben in der Galerie nach Konzerten halt schlafen, weil der Abend halt einfach viel zu lang geht.
Ja.
Und dann hat er sich nicht getraut, aufzustehen, weil die Ratte nämlich aus irgendeinem der Löcher rausgekommen, wo Ratten eigentlich auch immer rauskommen.
Die, ne? Die
kann so dünn
rein
sein, ja, wie so ein Stecknadel. Und auf einmal hast du so ein mega Vieh halt da. Kam halt raus und hat ihn angeguckt. Auch dieses, hey, ich wohne jetzt hier. Und Max halt hat seine Bettdecke festgekrallt. So, und was ist da? Hauke! Wollte dann halt in den Laden gehen, um sich, es gibt ja diese Rattenfallen, wo Ratten dann auch einfach sterben. Ich habe ihnen gesagt, ey, tu mir noch einen Gefallen, bitte hol doch etwas, wo sie halt überleben kann. Und im Grunde genommen habe ich sie dann im Nachhinein gefangen. Mhm. Ich habe wirklich, bin Rattenfänger. Sie saß dann nämlich bei uns auf dem Mülleimer, während ich mir einen Kaffee gemacht habe. Und da war wieder dieses, man guckt sich an, man weiß, dass man eigentlich nicht zueinander gehört. Sie saß auf der Kante und ich habe einfach nur den Mülleimer so einen kurzen Schuss gegeben. Es sind ihr nämlich Mülleimer reingefallen und konnte sie mich aussetzen. Habe ich vor Monkeys gemacht.
Das ist ja Bahngelände, ne? Da sind genug Ratten. Das ist vollkommen okay.
Ich habe mich gerade wegen Ratten an eine Geschichte erinnert, als ich noch studiert habe und ich hatte einen Gast, also einen Kumpel zu Besuch und er hatte damals so ein Faultierstofftier, ganz lange Geschichte. Und er ist morgens aufgewacht und hatte seine Brille nicht auf und war einfach nur so, sieht dieses Stofftier so. Ratte! Ratte! Aber ich muss dazugeben, es war eine Studentenwohnung, aber eine Ratten hatten wir nicht. Wir hatten nur Faultierstofftiere.
Wir haben mal mit Adola im Haus Meinusch gespielt. Und die hatten auch über dem Club, also in dem Gelände, da hatten die auch eine Bandwohnung. So. Und sind wir schlafen gegangen und Jan, der Gitarrist, lag neben mir. Und irgendwann höre ich halt so von links, Daniel. Und ich drehe mich halt so um. Ich so, was ist? Da sitzt was auf meiner Brust. Und ich so, war? Dann habe ich das Licht angemacht, was neben mir war. Und dann saß einfach die Ratte auf Jans Brust, Alter. Und das war halt das, ich habe so gelacht. Ich hab mich einfach kaputt gelacht. Ich konnte überhaupt nicht mehr einkriegen, ist die Ratte halt abgehauen. Und Jan ist halt völlig ausgerastet. Ne? Der hat seine Sachen gepackt, hat im Auto geschlafen.
Das ist auch mega geil, dass es so gesagt hat, wie wenn man in der Schulzeit irgendwie jemanden was fragen wollte, obwohl gerade Schülerarbeit
war. Ja, genau. Ja,
wie
ja.
So dieses, Psst, Daniel. Kann ich mir dein Gelb leihen?
Ich hatte früher Ratten. Ich hatte, habt ihr auch zum Beispiel? Also
als eine Freundin von mir hatte eine als Haustier.
Also ich dachte,
nein,
eine Freundin von mir.
Von mir war eine Ratte.
Ich habe eine Freundin, die ist eine Ratte. Ich habe nichts gegen Ratten.
Ja, die habe ich halt bei mir. Wenn man Civi ist, ne? Ich hatte noch früher lange Haare und dann hatte ich zwei Ratten. Einmal Willow und einmal Shevardnadze.
Willow benannt nach dem Skater oder nach dem... nach dem Film.
Nach dem Film. Auf jeden Fall waren die beiden halt hart scharfe Baguettes abhängig. Weil, ne, wenn du halt lange Haare hast und wenn du in einer Zivilwohnung wohnst, dann hast du ja auch immer Leute, die halt Dreadlocks tragen und immer die besten scharfen Baguettes machen.
Ja.
Und ich hatte Willow und Shevardnadze in meiner Zivilwohnung halt immer die ganze Zeit frei rumlaufen. Ist jetzt so ein Hygieneding, wo man halt sagt, so kann man machen.
Muss aber nicht.
Mit 20 ist das noch in Ordnung, mit 19, 20.
Ja.
Aber vor allen Dingen auch Shevardnadze ist dann immer, wenn ich scharfe Baguettes gegessen habe, immer an meinem Bein hochgekrabbelt und hat sich dann halt irgendwie so hingesetzt, dass er dann immer den Geruch des scharfen Baguettes halt zu sich nehmen konnte. Und war dann die entspannteste Ratte der Welt. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr haben die beide Krebs gehabt und ich habe sie nochmal ausgesetzt und habe gesagt, komm, macht euch ein schönes... Los!
Fliegt, ihr seid frei.
Fliegt, du bist frei.
Als ich euch aufgesammelt habe, wart ihr kleine Küken, aber jetzt seid ihr Wildgänse.
Fliegt!
Fliegt!
Ich habe ein Spiel vorbereitet. Und zwar ein kleines Ja-Nein-Rätsel. Und zwar gibt es jetzt von euch einen Zeitungsartikel und ich lese den ersten Satz vor und ich lese den letzten Satz vor und ihr müsst anhand von Ja-Nein-Fragen herausfinden, was dort passiert ist.
Okay.
Versteht ihr das?
Mhm. Okay. Ich glaube schon.
Okay, alles klar. Buxtehude. Skurriler Einsatz für die Buxtehuder Feuerwehr. Feuerwehrmann Horst Meier. So etwas habe ich in 40 Jahren noch nie erlebt.
Geht es um ein aufblasbares Gummitier?
Nein.
Geht es um ein richtiges Tier?
Nein.
Geht es um Drogen?
Nein.
Ist ein Mensch involviert?
Ja.
Ist die Person weiblich?
Nein.
Identifiziert sich die Person als männlich?
Ja.
Geht es um Höhe?
Ja.
Geht es um einen Baum?
Nein.
Geht es um irgendwelche sexuellen Handlungen?
Nein.
Oh. Geht es um einen Dachdecker mit Höhenangst?
Nein.
Schade, das hätte mich sehr gefreut.
Hat es irgendetwas mit einem Auto zu tun?
Ja.
Befand sich der Mann in diesem Auto?
Nein.
Jesus fuck. Hat es was mit dem Feuerwehrauto an sich zu tun?
Nein.
Gehört das Auto dem Mann?
Nein.
War es ein Polizeiauto?
Nein.
Befand der Mann sich auf dem Auto?
Nein.
Geht es um einen Kran?
Nein.
Ah.
Befinden wir uns auf der falschen Fährte mit diesem Auto?
Nein. Sag ich mal als Tipp, es geht nicht nur um ein Auto.
Geht es um einen Monster Truck?
Es geht nicht nur um ein Auto.
Okay. Geht es um Monster Trucks?
spielt das Ganze auf einem Schrottplatz?
Nein.
Spielt es auf einem Autohof?
Ja.
Hat es etwas mit einer Waschanlage zu tun?
Nein. Kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns auf einem Autohof. Wir haben einen Mann. Es geht um Höhe. Und die Feuerwehr Buxtehude war im Einsatz. Der skurrilste Einsatz seines Lebens.
Wollte der Mann in diesen Autohof einbrechen?
Ja. Oh
Gott sei Dank. Also Leute, die mich kennen, wissen, wie aggressiv ich innerlich gerade bin, weil das Spiel so lange dauert. Ist der Mann in dem Zaun, der diesen Autohof umgibt, stecken geblieben?
Ja.
Das war's?
Ich glaube. Noch nicht ganz.
Also, ich gehe davon aus, das ist ja so ein bisschen Black Stories-mäßig, dass diese Person versuchen wollte, ein Auto zu klauen und im Zaun stecken geblieben ist, weil zu korpulent und rausgeschnitten werden musste von der Feuerwehr.
Bingo.
Yeah! Oh Gott, Gott, Gott sei
jetzt,
Dank.
Ich hab jetzt nur nicht gesagt, dass er eine ganze Nacht lang im Zaun hat stecken bleiben müssen.
Ach, Scheiße.
Der ist gar nicht zum Autohof gekommen. Und die Feuerwehr hat ihn dann rausgeschnitten.
Aber genau sowas, also das ist, glaube ich, auch eher so ein Schleswig-Holstein-Ding. Es gibt auch so einen geilen, es gibt so einen geilen Artikel über Ahlefeld-Bissensee, über eine Annonce, so richtig Zeitungssommerloch. Mr. Turtle ist verschwunden. Die Landschildkröte, die irgendwie so eine Familie sich irgendwie angeschafft hat, wurde aus dem aus so einem Gehege entführt, weil sie musste entführt werden, weil obwohl der es war so geil geschrieben, ne? Obwohl Mr. Turtle ein Ausbrecherkönig ist, haben sie spezielle Vorkehrungen getroffen und trotzdem wurden die Schlösser geknackt. Und dann gab es eine Beschreibung von Mr. Turtle, dieser Schildkröte, wo er auch gesagt hat, Mr. Turtle hat eine kleine Macke am Panzer. Und es ist in etwa so groß wie ein kleiner Teller. 2 Wochen später, Mr. Turtle ist wieder aufgetaucht. Also, Gott, oh Gott.
Das in der Zeitung?
Ja, aber das ist eine Lokalzeitung.
Ja. Okay.
Das ist so krass.
Und also Sommerloch halt, ne? Da kommt man halt Mr. Turtle halt mal raus.
Ach, ja. Die Lokalzeitung, wie vermisse ich sie.
Ich nicht.
Auch so ein bisschen. Und dann sind wir beim Schützenfest. In unserer Lokalzeitung war es immer das große Ding, halt immer auf 2 Seiten Schützenkönig und Schützenkönigin.
Klar.
Prinz und Prinz, Vogelprinz und Vogelprinzessin zu zeigen.
Vogelprinzessin und Vogelprinz sind dann die Jugendanwärter, oder?
Als Vogelprinz bekommst du nämlich nicht ein Schießgewehr in die Hand, sondern so ein Vogel, so eine Vogelfigur aus Holz. Und statt Schnabel hat er so eine Pike und dann ist er an einem Seil fest und dann lässt du den halt auf eine Zielscheibe fallen.
Ah, okay. Ja, ah, okay.
Damit die Kinder halt auch irgendwie in den Genuss kommen, dass sie dann abgeholt werden vom...
Endlich mal wieder, so als kleine Vorbereitung.
Endlich mal wieder wenn, saufen.
Ja, nee, ich dachte gerade, eher so nach dem Motto, schon mal so eine kleine Vorbereitung, wenn es zum Bund geht.
Oder so. Also ich weiß auch, dass das letzte Schützenfest, wo ich mich wirklich daran erinnere, das war unser Schützenfest. Also Emsbüren hatte mehrere Schützenfeste, weil mehrere Ortsteile und so. Und mein Papa ist gerade in den Schützenverein eingetreten. Eigentlich nicht, weil er Bock hatte, sondern einfach, weil es alle gemacht haben. Das war so ein Zwang und so. Und man kennt das ja. Meine Mutter war da vollkommen dagegen. Und Mama musste arbeiten. Und Papa hat sich gedacht, gehe ich doch mal mit meinem Onkel schön auf den Montag hier Schützen schießen. Und so wollte nicht schießen. Hatte dann aber etwas zu viel getrunken und hat dann geschossen. Und er
ist
war,
Schützenkönig geworden.
Nein. Er war ach wirklich, so. Also dieser Vogel da, der hing da wirklich nur noch so an so einer Feder, möchte ich. Also, ne, ihr wisst ja, das sehen, ja, aber. Ja. Und also du hättest da auch nur dran vorbeischießen können und das Ding wäre runtergefallen. Und Papa war halt dran. So. Und ich hatte meine Mutter schon vorher angerufen und gesagt: So, Papa, mach was richtig Dummes hier. Komm mal lieber vorbei. So, und da ist Mama wirklich direkt eher von der Arbeit abgehauen, ist zum Schützenfestplatz gefahren, mit dem Auto vorgefahren, mit quietschenden Reifen, ist aus diesem Auto ausgestiegen und hat von der kompletten Dorfmannschaft meinen Vater so rund gemacht und den da halt weggezogen und weggeholt, dass der nicht schießen durfte. Das war, glaube ich, für meinen Papa das Peinlichste, was er jemals erlebt hat. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich fand das total geil, meine Mutter so einen hochholen kommt.
Jetzt bin ich wieder voll im Dorf. Jetzt fällt mir auch nämlich gerade die Geschichte ein mit der Zaunsituation. Das ist in unserem breiten Wisch von damals eine Legende herumgeht, ist eigentlich keine Legende, alle wissen, um wen es eigentlich geht und es ist, kann sein, dass ich mit dieser Person verwandt bin, aber es gab noch
mit Sicherheit.
Aber ja. Es gab halt noch eine Zeit, da war es halt total gut vom Schützenfest nach Hause zu gehen, weil Auto ist natürlich doof Und Busse gab es halt auch nicht. Also geht man über die Felder, um abzukürzen. Und auf den Feldern gab es damals halt noch Stacheldraht. Und Stacheldraht in Verbindung mit Strom und die Situation Alkohol über die Gräben springen und dann drin hängen bleiben. Und weil man so betrunken ist, nicht wieder rauskommen und sich dann halt von Jungschützen irgendwann finden lassen nach 2-3 Stunden, nur mit dem, ja, wir haben den halt einfach gefunden. Es ist gut, dass wir ihn gefunden haben, aber wir haben nur mal, oh, 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 gehört. Weil der Strom ja halt immer, der geht ja nicht permanent durch, sondern immer so in Intervallen. Ja, ja, ja. Und jedes Mal ist, oh,
oh. Ich war einmal mit meinem Vater bei seinem Schützenverein, Gelbe Westen, Gilde Eckernförde.
Geil.
Und wurde ich da auch noch, da hatten die irgendwie so eine Zweiggruppe aus Polen zu Gast, die auch ihren Selbstgebrannten mit hatten. Da habe ich ein bisschen zu sehr dran genascht. Und dann gab es immer als, wurde immer was versteigert. Und das Geld, das dann eingenommen wurde, wurde gespendet. Mhm. Und ich mit meinen 18 Lenzen dachte mir so, guck mal, der Aal, der gerade versteigert wird, der geräucherte, der ist jetzt bei 120. Machst du 200 draus? Und mein Vater war auch nur so, jupp, das ist mein Sohn. Hat die 200 rausgerückt. Wir hatten dann den Aal zu Hause. Wir saßen da auf beide so total strunz. Meine Mutter schon im Bett. War so, das können wir denn nicht erzählen. Wir haben gerade 200 Euro für einen geräucherten Aal ausgegeben.
Ich glaube auch, dass zwischen Sohn und Vater, das ist jetzt auch, das soll das auch nicht so ein Gender-Ding werden, aber zwischen Sohn und Vater gibt es sehr, sehr viele Geschichten, die die Mutter nicht weiß.
Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal von Alkohol kotzen musste, da war ich 14, da hat mein Vater mich dann abgeholt von der Party und hat mich auch hochtragen müssen und ich war total hin und weg so. Und am nächsten Morgen bin ich runtergekommen, mein Vater und mein Bruder saßen, da haben mich ausgelacht, haben mich Captain Kotze genannt, mein Bruder ist zur Berufsschule, mein Vater zur Arbeit. Meine Mutter kam runter und meinte, so, jetzt musst du ja mal was anhören. Und ich meinte, nee, hat Papa schon gemacht. Ja, okay, dann belassen wir es dabei. Ich habe dafür nie Ärger bekommen.
Wir befinden uns jetzt in einem Moment, wo wir eigentlich schon wieder im Abschied sind. Hat dir das Bier hier geschmeckt? War es okay für dich, hier ein kurzes Bier zu trinken, um vom Regen in die Traufe zu kommen, muss ich sagen?
Also ich sehe da sind noch einige. Also ich kann den Abend hier auch noch, bis es aufhört.
Wir lassen dich auch gerne noch ein bisschen hier, wenn du möchtest.
Ihr könnt mich auch einschließen. Mir wurde ja schon gesagt, das sind leere Flaschen, sonst, wenn du groß musst, musst du dir selbst was überlegen.
Oh, darf ich aber noch einmal deinen Heinz Strunk hören? Das ist so gut. Ich bin so neidisch. Das ist etwas, was ich nie kann. Also also wirklich Leute nachmachen. So, das kann ich halt einfach nicht. Ich würde es so gerne können, aber du kannst es so gut.
Okay, warte. Meine Damen und Herren, es ist mir eine persönliche Freude. Sie hören gerade Astra Colada und ich schicke Sie in den Abend mit einem herzlichen Toi 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 und drücken Sie beide Stunden fest, dass diese Folge die erfolgreichste bisher wird.
Tiffany's.
Nicht die Tiffany's, nur Tiffany's.
Gurtli.
Wobei, aber ganz kurz, wir merken ja gerade, Flasche ist mein Gemüse, haben wir alle gehört. Ne? Ja. Meine Lieblingsstelle ist auf jeden Fall, wenn er seine Mutter nachmacht.
Ja, mega.
Ist immer dieses Heinz, ich war ein schlechter Sohn. Oder auch beim Fleckenteufel später. Ja, Mutti, tut mir leid, dass ich so spät angerufen habe. Ich wollte mich gestern schon melden. Wenn das für dich eine Pflichtveranstaltung ist, dann musst du das auch gar nicht machen.
Aber genau so, das ist mega gut, ey.
Kennst du noch mit Hass gekocht?
Oh,
nee. Hass gekocht, das waren so Kurzgeschichten, ja. So Sketche. Und da gab es auch einmal, Heinz hat dann so einen Bahnschaffner in dem einen Sketch gespielt. Und das ist halt auch wirklich so. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es tut mir sehr, sehr leid, dass wir jetzt wieder Verspätung haben, aber Sie müssen mich deswegen jetzt auch nicht so sonderlich angehen, weil das Ding hier fährt 200. Ich nehme euch alle mit.
Das ist so geil, wirklich.
Ich kann dich sehr, sehr empfehlen. Also alles von Heinz ist für mich absolute Schriftstellergold. Und goldener Handschuh, ungeschlagen, da hat man auch gemerkt, der kann nicht nur Comedy, der kann alles.
Ja, das also kann alles. Großartig. Ich weiß auch gar nicht, ob das auf... doch, das ist mit Hass gekocht. Da sitzt also Frau und Mann sitzen halt am Tisch und dann fragt die Frau: Oh, wie schmeckt dir das Essen?
Schlecht.
Warum? Wieso? Weshalb?
Das ist mit Hass gekocht. Das ist einfach nur mit Hass gekocht.
Das ist halt so geil. Gibt's auch bei, hörst dir an, das ist großartig. Es sind so viele gute, unfassbar gute Sketche. Das ist Wahnsinn. Echt.
Ja.
Das ist der
Kann ich auch sehr,
Hammer.
Sehr empfehlen.
Ja. Da gibt's auch noch zwei andere, glaube ich, ne? Mit Hass gekocht gibt's. Und dann
es gibt's noch. Ja, es gibt noch.
Ah, fuck. Das eine ist auch irgendwas mit Heinz geht steil oder
irgendwas. Ja. Das ist großartig, wirklich. Und er spricht halt alles selber und jede Stimme irgendwie dann durch einen Verzerrer und keine Ahnung was und so.
Groß geworden ist das eigentlich auch nochmal, also was heißt groß geworden, aber so ein bisschen mehr Bekanntheit hat das auch nochmal bekommen mit dem Sketch Surcreme.
Ja,
genau. Ich hätte gerne erst einmal die Kartoffel mit Surcreme. Entschuldigung, haben Sie gerade eine Kartoffel mit Surcreme bestellt?
Ja, wieso? Ist die hier nicht gut oder was? Das heißt nicht Surcreme, das heißt Sauercreme. Sauercreme heißt das.
Super. Und dann rastet er nochmal richtig aus, wirklich so,
ich läut wie ihn, würde ich Leute erschießen.
Okay,
calm down.
Das ist total geil.
Auch ein Mensch mit einer sehr düsteren, sehr, sehr düsteren Ecke.
Ich glaube, es ist sehr düster.
In seinem Herzen. So wie du. Von dir kann man was sehen?
Ja, keine Ahnung.
Gibt's dich auf Spotify?
Auf Spotify gibt's meinen Podcast Normale Möwe, wow, den ich zusammen mit Max Scharf aus dem Molotow betreibe, der ist DJ. Und ansonsten bin ich immer bei YouTube zu finden mit meinem Namen. Und am 18.09. habe ich diese Aufzeichnung vom NDR Comedy Contest. Da mache ich schön mal so richtig solide 10 Minuten Stand-Up-Comedy ohne Publikum. Geil.
Oh, das war bestimmt richtig gut, oder?
Oh, hat so Spaß gemacht.
Oh, herrlich. So, vielleicht sehen wir ja auch im Schrödingers.
Vielleicht sehen wir den noch im Schrödingers mit Max.
Das werden wir alles sehen. Da kriegst du auf jeden Fall auch 2 Bier. Oh, auf toll. Hand.
Ja, auf Hand. Und 50 Euro.
Das ist ja wie damals, als ich angefangen habe. Toll.
Muss aber mit Max schön teilen, die 50 Euro. Das ist nicht alles auf einmal ausgeben.
Aber dann kannst du deinen Vater wieder anrufen und sagen, dass er, ich habe gerade wieder Geld gemacht.
Ich gebe dir das Geld für den Aal wirklich zurück, aber ich habe gerade wirklich wieder Engpässe. Kannst du mir nochmal 2.000 überweisen?
So, wenn ihr noch einen Wunsch habt, dann könnt ihr ihn jetzt abliefern. Ich wünsche mir die Schönheit der Chance von Tomte.
Und ich wünsche mir von FM Synchronized. Das ist so eine geile 80s-Rockband neu. Das ist cool.
Und wir hatten den Talk gerade eben, Future Islands, Tin Man.
Wo wir nochmal gerade gesagt haben, Leute, wenn ihr euch eine geile Performance bei Letterman ansehen wollt, dann schaut euch Future Islands an mit
A Dream About You and Me.
Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.